Herzlich willkommen, liebe Freunde der Freiwilligen Kooperation. Wir melden uns heute zurück mit einem altbekannten und sehr gern gesehenen Gast. Thomas Bachheimer ist da. Wir verlinken all seine Kanäle, bachheimer.com und auch seinen YouTube-Kanal. Er ist auf der ganzen Welt unterwegs in Dubai. Wir sprechen über seine Erlebnisse dort in Dubai und ja, dass es auch durchaus erhebliche finanzielle Schäden mit sich gebracht hat. Wir sprechen aber auch vor allem darüber, wo er sich jetzt gerade befindet, nämlich in China und in Hongkong. Er hat also aus der Not in Dubai eine Tugend gemacht und gehandelt und die Dinge beschleunigt. Und darüber sprechen wir heute. Lieber Thomas, schön, dass du da bist. Immer unterhaltsam mit dir und natürlich auch fundiert und nicht nur unterhaltsam, sondern du verbindest beide Elemente, die Emotion der Unterhaltung und das mit fundierten Fakten. Insofern freue ich mich, dass du da bist. Wie geht's dir? Wie war es in Dubai? Und du hast das im Vorfeld schon ein bisschen erwähnt, das zweite Mal von einem Krieg getroffen und betroffen und finanziell geschädigt worden. Vielleicht kannst du mal so ein bisschen etwas über Dubai sagen, dass man das auch richtig einordnet, weder alarmistisch noch zu positiv, weil es gibt ja viele Leute, die das ist ja Wirrwarr, was man da so wahrnehmen kann. Und ich bin nicht vor Ort, ich kann da gar nichts zu sagen. Ich sehe nur, ja, ob ich das nun glauben kann, was der ein oder andere erzählt. Bei dir weiß ich es. Insofern schieß mal los. Was hast du erlebt?
Ja, grüß dich, mein Lieber, und recht herzlichen Dank für die Einladung und vor allem für diesen schönen Einleitungssätze da, die mich ja über den Kamm scheren oder lobend über den Kamm geschert. Aber ja, danke noch einmal, dass ich hier da sein darf. Wenn man über Dubai spricht, tue ich mir ein bisschen schwer, insofern, da ich das wirklich als zweite Heimat bekommen habe. Ich bin, das wissen die meisten eh, ein leidenschaftlicher Steirer, kein leidenschaftlicher EU-Europäer. Das bin ich nicht. Ich bin Europäer, ja, aber kein EU-Europäer. Und es hat sich dann ergeben, eben dieses Dubai, dass man hier wirklich ein heimatliches Gefühl bekommen hat. Die organisieren diesen Staat irgendwie so, dass du dir selber vorkommst, ja, du bist hier begehrt, beliebt und du sollst mitwirken und wenn du da brav mitwirkst, weil Arbeitslose oder Touristen brauchen, also so Asyltouristen brauchen die nicht, aber wenn du brav mitwirkst oder mitwirkst, dann kannst du da gut und in Sicherheit leben oder wie es die Trulla aus der Uckermark schon einmal gesagt hat, gut und gerne leben hier oder dort eben in Dubai. Und das war auch das Lebensgefühl, das muss ich ehrlich sagen, und das war schon fast ein bisschen überraschend, dass man wirklich in relativ rascher Zeit Heimat aufbauen konnte. Und ich hatte hier ein Heimatgefühl und ich erzähle die Geschichte ganz gern. Meine Frau wollte nicht bei den Arabern leben, die ist Polin, und hat gesagt, nein, ich gehe da nicht in die Wüste zum Leben. Und nach einem Jahr hat sie begriffen, dass die Frau dort eigentlich sehr hoch geschätzt wird. Und dass sie dort in Sicherheit ist und in Sicherheit lebt. Und wenn ich dann zur Kongresse nach Deutschland geflogen bin, ist sie zum Beispiel lieber unten geblieben als irgendwo mitgeflogen oder nach Wien geflogen. Ja? Das heißt, du bist dort zwar ein Ausländer, 92% sind Ausländer, aber du bist dort eingebettet irgendwo. Und das war wirklich ein sehr nettes Gefühl. Und ich hatte noch eine Woche vor Kriegsbeginn einen Gast, und der sehr gescheiter Bursch, der bei Bachheimer.com die ganze technischen Background macht. Und der hat gesagt, ja, sag, hast du keine Angst vor dem Iran? Und du kennst mich, du hast mich auch schon so jetzt angekündigt. Ich natürlich obersteirische Fröhlichkeit. Ja, nie und nimmer, na, da passiert nichts. Ja, Schnecken. Ja. Das haben wir natürlich nicht gewusst, was geopolitisch und was die was innerhalb der muslimischen Welt, auch wenn die Unterschiede zwischen Sunniten und Schiiten sehr groß sind, aber wie groß die Kluft dann war und wie sehr diese Zusammenarbeit der UAE mit dem Kleinstaat im Norden des arabischen Raumes quasi die anderen arabischen Staaten gestört hat. Und das ist doch dann die Überraschung gewesen, diese heftigen Reaktionen. Und aber auch positiv überraschend war, man kann es nicht oft genug erwähnen, wir hatten zwar eine kostenmäßige Imbalance in dem Krieg, dass die Iraner billige, quasi mit Zweitakter-Motorradl-Motoren ausgestattete Drohnen geschickt haben, aber die Abwehr derselben kostete 2 Millionen, während die Drohne selber zwischen 10 und 50.000 Dollar kostet, ja. Das geht dann natürlich doch ein bisschen ins Geld, muss man schon sagen. Aber ich kann, also soll ich so weiterführen, dieses Gespräch, oder
Unbedingt.
bist
Nein, nein,
ja.
mir ist es sehr wichtig, mal zu, also erstmal jemand, der vor Ort war, der die Dinge nicht beschönigt, der natürlich auch erst gesagt hat, ja, was soll mir schon passieren? Ich meine, wer dich ein bisschen kennt, der weiß ja, dass du so eben bist. Und das sage ich vollkommen wertfrei, sondern einfach, weil das eben deine Persönlichkeit bist. Also, ja, was soll mir schon passieren? Aber dann hast du ja doch irgendwo, ja, da andere Rückschlüsse gezogen. Na, unbedingt, mich interessiert das sehr. Und ich glaube, auch die Zuschauer interessiert es sehr, jemanden aus unserem Kreise, von dem sie wissen, dass ich ihn sehr schätze, dass er eben mal hautnah berichtet, was da los ist. Ne? Und gut, Truller aus der Uckermark, da konnte ich jetzt nicht folgen, wer das sein kann. Es ist mir ein Rätsel, wenn du meintest.
Ja, ich möchte das auch nicht näher ausführen. Gut weg. Ich komme noch einmal zurück. Also das hat dann Trump und Netanyahu haben dann den Iran angegriffen und ich mache schon mal erstes Video und an diesem Tag und sage noch immer, ja, aber ich fühle mich hier trotzdem gut und in Sicherheit und so weiter. Aber dann am Abend ist halt schon rumgegangen, wir waren Abendessen und dann hat es schon wirklich eingeschlagen, 150 Meter neben mir, und dann haben wir das Einkaufszentrum verlassen, dort, wo wir essen waren. Ich habe bezahlt, habe nicht aufgegessen und bin raus, weil man hat hier einen Druckschluss gehabt. Auch ich und alle anderen auch. Der Druckschluss war, wir haben geglaubt, aufgrund der Explosionen, dass die Raketen reinschießen, weil wir leben auf der Palme. Und in Wirklichkeit haben die nicht die Raketen reingeschossen, sondern das sind die Trümmerteile der abgefangenen Drohnen gewesen, die dann eingeschlagen haben. Und da ist das Problem, die UAE fangen Fluggeräte, die da ankommen, feindliche, über dem Meer ab. Und dann haben sie leider die originelle Idee gehabt, eine Palmeninsel ins Meer hineinzubauen. Und jetzt fliegen die Raketenteile auf die Palme drauf, ja. Das war eben das Pech, was wir alle hatten. Das versteht ja auch keiner, warum auf der Palme immer so viel los war. Aber das war, weil es halt im Meer ist, ne? Die Palme, die geht so aus, sie ist ja riesengroß, sind ja insgesamt 52 Kilometer zusätzliche Strände geschaffen worden. Und das ist schon relativ interessant. Und dann haben wir uns eigentlich in Gefahr begeben, weil wir rausgegangen sind. Und Trümmerteile fliegen halt dann runter. Ja? Und die Häuser werden ja nicht angegriffen, man hätte so drin bleiben. Das ist einmal das Erste. Das Zweite, was aber wirklich eine besondere Erkenntnis ist, ist, ich bin Seitenscheitler und nicht besonders mutig und auch nicht kriegserfahren, aber wie man halt zusammen diese Situation irgendwie zusammenfasst für sich selbst, das ist wirklich hochinteressant. Mit Feig und Weinen ist nicht, sondern es helfen dir 500 andere Menschen, die auch schweigend und ruhig das Haus verlassen. Ja, das war schon interessant. Und vorn war ein Riesenbahö, wenn man in Wien sagt, da sind die Rettungsautos und Feuerwerk vorn. Und das ist wirklich am ersten Abend wirklich ziemlich rumgegangen. Und da war eine rote Ampel und da sind wir stehen geblieben, weil man konnte eine, aber du bist im Kriegszustand und bleibst bei der roten Ampel stehen und hoffst, dass da nichts am Schädel fällt. Das ist mir recht interessant. Aber auch interessant eben ist, wie, ich bin ja eher Individualist, wie wir alle in unserer Denkschule, und das Kollektiv zählt in meinem Leben eher nicht so viel. Deshalb werden wir auch bei der Fußball-WM sehr schlank zuschauen. Das ist ja eine kollektivistische Angelegenheit. Aber ich muss hier wirklich den Kollektivismus einmal ein bisschen Recht geben. Dadurch, dass die anderen auch relativ gefasst waren, ist keine Hysterie. Ich habe geglaubt, das geht genau umgekehrt. Aber wir haben uns gegenseitig irgendwie beruhigt. Und das ist eine sehr interessante Erfahrung, die du da machst, wo du sagst, es hilft ja ein anderer nur durch seine Anwesenheit. Weil wir sind alle ruhig gewesen, wir haben alle gewusst, jetzt gehen wir Richtung Strand, keiner hat miteinander geredet, wir sind einfach ruhig wie die Schafe da gegangen. Und da haben wir gedacht, siehst du das, ja, die Herde ist vielleicht in manchen Dingen doch nicht so schlecht. Und das ist eine sehr interessante und vor allem die wichtigste Erkenntnis für mich aus einem kriegerischen Gebiet. Kriegerisch, ja, wir wurden angegriffen, ja, weil zurückgeschossen ist ja nicht worden von uns aus. Aber und dass man das gewohnt wird, ist auch interessant. Und dass dann Raketen dann in der Nacht einschlagen, dann kriegst du Alarm. Am ersten Abend Alarm aufs Handy, obwohl du das Netz ausgeschalten hast. Und da heißt es, du musst in die Tiefgarage gehen. Und ich habe zu meiner Frau gesagt, ich bin Obersteirer, gehe sicher nicht in die Tiefgarage, ja. Da unten, da stinkt's und so weiter. Und dann 10 Minuten später hat er wirklich wieder in der Nähe was eingeschlagen und der Herr Bachheimer war schon in der Tiefgarage. Also da habe ich mich dann natürlich, habe ich gleich gesagt, so jetzt fahren wir runter. Und dann, ich weiß nicht, ob das interessant ist, aber vielleicht, dann bist du da unten mit hunderten anderen in einer Tiefgarage in der ersten Kriegsnacht. Und da ist Hass gewesen. Es war eine sehr heiße Februarnacht. Und die haben natürlich Kinder gehabt, viele. Und da sind die in ihre Autos eingestiegen und haben die Motoren gestartet für die Klimaanlage. Und wir haben kein Auto, ja, weil das brauche ich auch nicht unten. Und dann hat meine Frau zu mir gesagt, ja, und jetzt? Und ich habe gesagt, ja, wenn wir jetzt da bleiben, sterben wir ganz sicher. Ja, weil da kriegen wir dann eine Gasgeschichte, ne? CO2 oder wie immer das heißt. Kohlenmonoxid, so. Und ja, und dann sind wir rauf ins Freie wieder gegangen. Sind wir wieder bei Null gestartet. Und dann wirst du das, um das zu beschleunigen, es ist schon interessant, du kriegst jede Nacht zwei, drei Alarme. Und wie gesagt, nicht ein großer Kriegsheld vor dem Herrn. Du wachst auf, weil das folgen immer zwei Schüsse nach so einem Alarm. Da geht's dann bumm, dann bumm. Und dann legst du nieder und schlafst weiter. Also das ist völlig interessant, wie sich der Körper auf sowas oder das Nervenkostüm adaptiert auf sowas.
Also eine
Und
Hypernormalisierung, ja, der.
ja, das ist ein schönes Wort, ja. Aber völlig richtig. Und ich war auch hier wieder überrascht von meiner Reaktion, weil ich hätte immer geglaubt, weil wenn man Videos oder Nachrichten aus Kiew oder wo gesehen hat, warum gehen die da nur einkaufen, wenn es duscht, ja? Aber es ist so, du gehst halt einfach und wir sind dann in der ersten Woche noch am Abend spazieren gegangen, war wieder Alarm, dann haben wir uns halt irgendwo untergestellt, gewartet und dann sind wir am Strand heimgegangen. Also es ist, du lebst mit dem und du fühlst, ich habe mich nur einmal in Lebensgefahr gefühlt und ich war ein ganzes Monat unten und am 1. April sollte ich nach Asien fliegen, eben hierher, nach Hongkong und am 31. März hat es das erste Mal, ist was passiert, wo 11 Schüsse waren nach so einem Alarm innerhalb von 1,5 Minuten. Und da, wirklich, ich war im Büro und da habe ich mir überlegt, das überlebe ich nicht, weil jetzt hat einer durchgedreht und die legen jetzt das Land flach. Weil 11 Explosionen ist wirklich ein bisschen viel, auch fürs obersteirische Herzerl, muss man mal sagen. Und natürlich, meine Frau war 12 Kilometer von mir entfernt und hat mich angerufen und natürlich, ja, jetzt schaffen wir es nicht raus, wenn die Idioten, du abenteuerlustig und Dubai und so weiter. Also, und das war wirklich sehr beklemmend, weil ich mir gedacht habe, der Flughafen war oft sperrt, dass ich dann eh nicht mehr wegkomme. Und an diesem Tag, wo wir es geplant haben, aber es war dann alles ganz normal, es waren halt einfach zufällig einmal so viele Angriffe. Aber das nur zu den Erlebnissen und wie erstaunlich es ist, dass die eigene Psychologie sich anders verhält, als man das vermuten möchte.
Ja
Und
gut,
das wollte ich auch schildern.
das sind Grenzerfahrungen. Ne? Ich meine, das haben wir alle nicht erlebt. Wir erleben das in Deutschland auch. Hier soll auch der Krieg und die Aufrüstung und auch vor allem der Kriegssozialismus, die Kriegswirtschaft, das soll auch hypernormalisiert werden hier. Also die Absurdität wird hypernormalisiert. Das gelingt hier ja auch ganz gut. Aber interessant ist natürlich, was du gerade aus der individualistischen Perspektive heraus geschildert hast, dass da gewisse Dinge passiert sind. Und natürlich dann auch, du wolltest unbedingt hier nach Dubai und dann warst du natürlich schuld. Also diese zwischenmenschlichen Dinge, die sich da die dann da ablaufen und die natürlich auch der Emotionalität und auch der Angst geschuldet sind, wo dann einfach, ja, wo man dann nicht mehr richtig rational urteilt, ne? Also sehr, sehr spannend, sehr, sehr beängstigend auf der anderen Seite auch. Die Frage ist ja, hast du dann Dubai verlassen oder bist du jetzt auch nicht da, weil du irgendwie Sorge hättest, dass dir da was geschehen könnte oder wie ist der aktuelle Stand dort?
Nein, also überhaupt nicht. Das ist ganz normal. Du hast den normalen Verkehrsstau. Es sind die Hotels. Ich war vor 2 oder 3 Wochen wieder in Dubai. Ich pendle jetzt zwischen Dubai und Hongkong und komme nächste Woche wieder nach Dubai. Und ich war da vor 2 oder 3 Wochen dort und Du hast normale Verkehrsstaus, das Einzige, was ist, die Hotels sind wesentlich günstiger. Aber im Wirtshaus oder die Restaurants am Strand, das ist alles voll wie, das war im März ja auch voll. Und das war ja das Witzige. Ich bin dann am 1. April weg und bin am 15. April oder was wieder nach Dubai gekommen. Und gediegen, da hat sich was geändert, weil wann immer Fluggeräusche waren, und das ist ja auch was Interessantes. Ich kenne mich ja nicht aus, ich bin ja kein Waffennarr, aber ich weiß jetzt mittlerweile, was eine Raketen ist, wenn sie fliegt vom Hören, und was ein Abfangjäger ist oder ein Flugzeug ist oder was eine Drohne ist. Also das kann ich schon unterscheiden. Ja, ich kann es vielleicht nicht beschreiben, aber ich weiß es. Und das Lustige in Dubai war im März, also lustig, nicht, wann immer was geflogen ist, alle so aufgeschaut. Und das war interessant, weil es hat sich keiner wirklich gefürchtet, aber man muss halt da wissen, was da fliegt. Und dann im April war das schon weg. Also da ist was drüber geflogen und keiner hat mehr raufgeschaut. Also das war für mich so quasi die Entwarnung. Und das Leben geht ganz normal seinen Lauf natürlich. Und das ist auch bei uns in der Firma so, dass du ja von Europäern, teilweise mit Europäern zusammenarbeitest und die sind jetzt weniger da. Und deshalb haben wir ursprünglich ja, wenn ich es nur kurz erwähnen darf, geplant, auch sowieso mit Hongkong immer. Da kann ich nachher noch einiges dazu erzählen. Da war ich voriges Jahr auch schon hier in Hongkong, aus Goldstandardgründen, weil Hongkong das Tor für China ist zur Goldöffnung und so weiter. Und da haben wir das dann, wenn wir dann diese Firma dann geplant haben, so um die Weihnachtszeit, dann haben wir das schon, also eigentlich immer vorgehabt, nur nicht so früh. Ja, und da ist es normal, du kennst das selber, wenn man Firmen gründet, man macht Projekte, es wird immer zu spät. Es dauert immer doppelt so lang wie geplant und es kostet meistens 40% bis 80% mehr. Aber das Hongkong ist jetzt mein erstes Projekt, was früher als geplant gestartet ist. Jetzt sitzen wir halt auch hier. Man muss aber schon sagen, was solche Kriege auch anrichten. Mein erster Großschaden war am 2. August 1990 beim Hussein, Saddam Hussein. Da war ich sehr viele Optionen long und ich hatte damals, für mein Verhältnis, ich war damals 23 Jahre alt, 24, relativ viel Kohle erwirtschaftet und das war dann an 5 Tagen dann weg. Ja. Und in Wirklichkeit, meine wirtschaftlichen Analysen haben ja gepasst, meine spekulativen Gedanken haben auch gepasst, aber nur, was willst du machen, wenn die Weltpolitik nicht mitspielt? Und da denkt man sich halt schon, ist doch vielleicht gescheiter, wenn man Lehrer ist irgendwo. Oder bei der Eisenbahn arbeitet oder irgend sowas macht. Ja, weil du bist ja relativ unberührt, weil du eben kein Skin in the Game hast, wie es so schön heißt. Aber als Skin in the Gamer, so wie ich, und vor allem, wenn du dich dann international herumtreibst und glaubst, du weißt eh alles und das weißt du eben nie, dann kommst du schon drauf, das ist halt schon teuer. Ah, Freiheit, das haben wir schon öfter festgestellt, das teuerste, was es gibt, ist Freiheit. Ja. Das kostet wirklich am meisten Geld in meinem Leben ganz besonders. Dennoch bereue ich es natürlich nicht. Man hätte sich vielleicht die eine oder andere Kriegserinnerung ersparen können. Aber andererseits kann ich jetzt wieder sagen, meine Eltern haben es erlebt, meine Großeltern haben es erlebt. Jetzt war ich wenigstens so irgendwo in der Nähe auch. Und damit ich nicht das Weichei bin. Ich meine, die Eltern haben es gerade noch mitbekommen, den Zweiten Weltkrieg. Und auch da unten habe ich nachgedacht über unsere Großelterngeneration, also was die mitmachen haben müssen. Das ist wirklich unvorstellbar. Da jammern wir auf sehr hohem Niveau eigentlich, das muss man schon sagen. Ja. Aber es kostet Geld und jetzt eben das zweite Mal, ne?
Das, was du auch gerade gesagt hast, ist mir auch zum ersten Mal so richtig bewusst geworden, dass die Kriegsführung, die hat sich natürlich auch heute dramatisch verändert. Man kann auf der einen Seite sagen, ja, der Angreifer hat größere Kosten als früher und hat, ja, es ist einfacher geworden, sich zu verteidigen. Das wiederum würde uns auch in die Karten spielen als Befürworter von kleinen Einheiten, dass man eben mit Drohnen und so weiter eine Menge machen kann und mit so einer paar tausend Euro Drohne einen 20-Millionen-Panzer zu Klump schießen kann. Aber du hast ja gerade auch gesagt, dass in Dubai die Herrschaften, dass das also teuer geworden wäre. Das ist ja auch etwas, was man jetzt so als unbekanntes Terrain hat, vor sich liegen hat, wenn man auch wieder nach Dubai geht. Das heißt, da könnten gewisse Dinge könnten sich dann auch ändern, dass man zum Beispiel sagt, dann wir müssen jetzt doch zusehen, dass wir uns da anders refinanzieren, weil die Abwehr teurer geworden ist. Und das betrifft ja auch eure Sicherheit. Das heißt, wir bitten euch jetzt auch mal ein wenig mehr zur Kasse, als das früher der Fall war. Das könnte ja alles auch passieren. Also das war mir für Dubai auch gar nicht so bewusst, weil ich dachte, die werden angegriffen. Und die können ja, klar, das sind Wahnsinnsgeschosse, die da in die Luft gehen. Aber ich kenne mich da genauso wenig aus wie du. Du kennst dich natürlich jetzt mittlerweile besser aus, sehr wahrscheinlich. Die Frage ist ja, was kann daraus folgen? Weiß man da überhaupt etwas? Du hast ja auch gerade genau die österreichische Position eingenommen, als österreichischer Österreicher, also intellektuell und auch vom Pass her, wie es hier die Leute definieren.
Auch emotional.
Ja, das sowieso auch. Dass Prognosen eben nicht möglich sind, wenn sie sich auf die Zukunft ausrichten.
Ne? Ja, du sprichst da jetzt was erstaunlich Richtiges an, weil wir haben ja alle über die Straße von Hormuz. Ich war ja 9 Jahre lang bei CNBC, bei jeder OPEC-Konferenz, Ölanalyst zwischen 2004 und 2012. Und die Straße von Hormuz kennen wir alle und das wissen wir auch, was da passiert ist und so weiter. Und ich war am Heiligen Abend auch an der Straße von Hormuz. Ich bin da aufgefahren, weil da ist das letzte Emirat dort im Osten, ist Ras Al Khaimah. Und da haben wir einen kurzen Weihnachtsurlaub gegönnt, weil man eben nicht vergönnt war, nach Europa zu fliegen. Und da haben wir das auch dort angeschaut und habe aber nicht gerechnet, weil der Ahmadinejad zum Beispiel, der hatte schon 2006 damit gedroht, das zu sperren. Und die Iraner sagen ja das immer wieder und immer wieder. Und das geht aber eigentlich, und das, da bist du jetzt erstaunlich präzise gewesen, es geht eigentlich nicht nur um die Ölversorgung, sondern die Golfstaaten haben ja allesamt in Covid sich schon sehr stark verschuldet. Nur die können das auch machen. Erstens sind sie gebackt mit zukünftigen Ölexporten, vielleicht das Emirat Dubai nicht unbedingt, aber alle anderen. Und das Zweite ist, dass sie ja sehr resiliente Staaten sind. Und diese Resilienz ergibt sich aus einem wirklich wichtigen Grund, der muss angesprochen werden, das darf man aber in Europa nicht ansprechen. Und das ist die Gesetzeswertung. Wir wissen, das schlimmste Gesetz, was es gibt, ist das Gesetz zur Geldwertung, dass irgendjemand per Gesetz ein Geld macht. Ja? Aber die Gesetzeswertung in Aristokratien oder nennen es Diktatur, das ist mir egal, ist eine andere, weil die geht viel schneller. Und du kannst dir nicht vorstellen, wie schnell das Emirat im Krieg, in der Kriegszeit, also im März, reagiert hat mit neuen Verordnungen. Bis das bei uns beim Parlament durchgejagt hast, ist alles hin. Und die haben aber kein Kriegsrecht meines Wissens nach ausgerufen, also ich habe keines gefunden. Es gibt aber sehr gute Zeitungen und Internetplattformen, Gulf News zum Beispiel, muss man erwähnen, du bist den ganzen Tag drauf, weil das Emirat spricht mit seinen Bürgern täglich. Ja, ist nicht so wie der Herr Merz, der zweimal in der Woche vor die Kameras tritt und sagt, was wir alles falsch machen und was für Trotteln wir sind, sondern der Scheich sagt, Schatz, es ist eine unangenehme Situation, es tut uns leid, aber wir versuchen es zu erleichtern. Deshalb diese Regel, diese Regel, diese Regel. Und das, natürlich wissen wir das, ja, schnell reagieren. Rechtspositivismus ist ein bisschen was anderes, weil es immer eine aufblasene Geschichte ist. Aber in Notlagen schnell reagieren ist ja durchaus was Angebrachtes. Und das erfasst du dann vor Ort. Ja? Und das war schon richtig spannend zu sehen, aha, in der Theorie denkst du das eh, aber in der Praxis funktioniert das ganz gut und das macht den Staat ja auch resilient. Und das lässt mir auch teilweise zu Aussagen hinreißen, was du in Europa bei Vorträgen vor 20-jährigen Studenten nicht beliebt machst, wenn du sagst, so wie vor dem Krieg, ja, nach 3 Jahren Leben in der aristokratischen Diktatur oder diktatorischen Aristokratie, weiß ich eines, nie wieder Demokratie. Da schauen es dann die Herren Studenten.
Ja, das ist ja auch etwas, was, ja, das ist also gerade diese Form und Art und Weise der Entscheidungsfindung, das ist ja ein großes Problem. Und wenn man sich ein bisschen mit Ludwig von Mises beschäftigt hat und seiner Praxeologie, dann weiß man eben, als Oberkategorien gibt es eben feindliche Handlungen, Win-Lose-Situation, das wollen wir eher nicht, Stichwort Heizungszwang, Win-Lose-Situation Und dann gibt es eben die freundlichen Handlungen, die auf Freiwilligkeit abzielen, Win-Win-Konstellationen. Und in der Gestalt läuft das ja heute so, dass die Win-Lose-Konstellationen institutionalisiert wurden, eben über die EU, was du gerade gesagt hast. Da gibt es mittlerweile 16.000 Lobbyorganisationen, die registriert sind beim EU-Transparenzregister. Ich weiß es nicht, ob das noch mehr sind vielleicht, aber entscheidend ist, dass 2012 noch 4.000 registriert waren. Das heißt, in den letzten nicht mal 15 Jahren hat sich das jetzt vervierfacht. Und die machen natürlich Gesetze gegen die Menschen, führen mehr Bürokratie ein, machen dem Mittelstand vor allem das Leben zur Hölle, indem sie die Kosten hochblasen und dafür sorgen, dass der Mittelstand entnervt aufgibt oder einfach nicht mehr profitabel ist oder eben in die Illegalität getrieben wird durch diese ganzen Regularien. Und da landen wir dann eigentlich bei der Ausgangslage, das, was du gerade gesagt hast, was ja vollkommen klar ist, wenn vier Menschen einen Fünften misshandeln, dann ist es eine 80% demokratische Entscheidung, ja. Aber da würde jeder sagen, seid ihr bescheuert, ja. Aber wenn das eben über ein demokratisches Wesen, wie das jetzt hier heute der Fall ist, stattfindet, dann ist das okay. Und deswegen bin ich auch ein Freund einfach von Konsensverfahren grundsätzlich, dass man eben sein Gemeinwesen selbst organisiert und im Konsensverfahren, was dann automatisch dazu führen würde, dass wir einen Nonzentralismus hätten. Und natürlich damit einhergehend, dass es nicht einfach eine herrschaftliche Unrechtsetzung gibt, wo wir nicht widersprechen können. Und da landen wir dann beim Heizungszwang und bei vielen anderen Dingen. Gleichsam, was du gerade gesagt hast, wenn so etwas ist, dass man schnell reagieren muss, dann kann man natürlich dann sagen, okay, da muss es ja doch irgendjemanden geben, der dann durchregieren kann, in Anführungsstrichen. Das ist allerdings schwierig, weil wir haben ja gesehen, als man sich auf die wissenschaftlichen Daten des RKIs bezog und eine Notlage herbeiführte, war man auch in der Lage, herrschaftlich Unrecht zu setzen, innerhalb kürzester Zeit. Und dann später Leute, die gesagt haben, ich mache dieses Experiment nicht mit, die waren dann Menschen zweiter Klasse, beziehungsweise waren de facto, hatten andere Rechte als diejenigen, die es gemacht haben. Also da landen wir in einem Fahrwasser, das ist unfassbar. Aber mit einem bisschen Nachdenken und da muss man ja gar nicht unendlich weit in der Geschichte zurückgehen. Da reichen ja im Grunde die Jahre 2020 und folgende. Also das nochmal so als kleiner Exkurs und Beitrag meinerseits. Natürlich bist du der Gast und sollst zur Sprache kommen. Aber mir war das nochmal wichtig, das abzurunden. Und auch das ist etwas, was mich sehr umtreibt und wo wir natürlich dann auch bei Hoppe landen und Demokratie ein Gott, der keiner ist. Das ist also auch ein Buch, was man durchaus mal lesen könnte.
Könnte man machen, ja.
Um sich der Fragestellung mal zu widmen. Ja, aber zurück zum Thema. Also interessant ist, dass man eben nicht weiß, was sich da tut. Das bedeutet auch, dass man sich breit aufstellen sollte, was du jetzt auch gemacht hast. Du bist jetzt dann eben, hast die Prozesse beschleunigt und bist früher nach Hongkong gegangen. War ich mit diesem Emanuel Böminghaus in Kontakt. Der twittert ja recht viel über den wirtschaftlichen Niedergang Deutschlands. Also er ist ein, so wie Mises das damals sagte. Mises hat ja gesagt, er wollte Reformer werden und wurde dann zum Geschichtsschreiber des Niedergangs. Und so in der Art macht der Böminghaus das auch bloß mit X, ne? Und der war jetzt in China und der hat gesagt, es ist unfassbar, was da passiert. Wir haben hier unweit von uns wurde die Transrapidbahn in Lahten im Emsland wurde das Ding entwickelt. Und jetzt fahren sie in China blitzsaubere Bahnsteige, Technologieoffenheit. Energie haben sie genug, Energie ist günstig, das heißt, sie sind wettbewerbsfähig und drängen die Deutschen aus dem Markt. Sie haben Maschinenbau, Chemie, überall attackieren sie die Deutschen, natürlich auch zentral bedingt dadurch, dass man hier aufgrund der hohen Energiepreise nicht mehr produzieren kann, was damit zu tun hat, dass man das Angebot auch wieder durch herrschaftliche Unrechtsetzung reduziert hat. Und ja, cui bono, ne? Die Chinesen profitieren, die Amerikaner profitieren und die Deutschen lassen sich hier zur Ader und wundern sich, dass sie irgendwann dann arbeitslos sind. Aber jetzt zurück zu China. Was kannst du berichten? Da wird ja dann auch viel gesagt, ja, digitaler Euro beziehungsweise digitale Einheiten, sowas haben die da schon, CO2-Kreditsystem beziehungsweise Malus- und Bonussystem. Was kannst du sagen über China, über Hongkong und was ist Erzählung und was entspricht der Realität, die du mit deinen Sinnen wahrgenommen hast?
Ja, doch einmal ganz kurz, um den Sprung nach China zu schaffen. Also man hört eher aus mir heraus, dass ich ein Fan Dubais bin, ja, oder Emirates bin und der Golfstaaten, wie sie sich organisieren und wie die das machen und auch wie modern sie sind gemessen an Europa. Aber das ist klar, das haben aus dem Boden rausgeschafft, da kann ich super Infrastruktur bauen, ist keine Frage. Und in Wien oder in Berlin ist das schon ein bisschen schwieriger dann. Also da muss man auch fair zu unserer Verwaltung sein. Die haben es ein bisschen leichter, aber das ist natürlich alles hypermodern. Aber jetzt kommt ein Satz, der viele überraschen wird. Gemessen an Shenzhen, die südchinesische Stadt nördlich von Hongkong, ist Dubai ein bisschen Antiquariat. Weil wenn du, das ist wirklich, das ist irre. Wenn du nach Shenzhen fährst, von hier, du fährst mit Zug 14 Minuten durch einen Tunnel und bist oben, du hast leider lange Grenzkontrollen und oft und viel und Gepäck und auch wenn du nur einen Tag fährst. Also es ist alles ein bisschen komplizierter, aber gut. Aber wenn du dort dann aussteigst, also das Hongkong ist ja eine alte, gewachsene Stadt und hat eine gute Verkehrsinfrastruktur, wo es geografisch extrem kompliziert liegt. Das ist ja schlimmer als Rio. Aber das machen sie ganz gut. Aber du steigst dann aus in Shenzhen und das ist eine komplett andere Welt. Also da bist wirklich, da bist dann in der Zukunft, aber sofort von 0 auf 100. Und da fahren, ich bin kein Freund der Elektroautoindustrie überhaupt nicht, aber ich erachte das vom Energieeinsatz her relativ gut, was sie mit den Mopeds machen. Und dort fahren lautlose Mopeds herum auf breiteren Gehsteigen, wo du auch gehst. Du musst aufpassen, weil du hörst nichts. Du stehst mitten auf der meistbefahrenen Straße von Shenzhen und du hörst nichts, weil alle Autos elektrisch sind und alle Mopeds elektrisch sind. Es ist alles elektrisch, ja. Und alles hypermodern. Und es ist der
ja, im Gegensatz zu Deutschland haben die ja auch Strom, ne?
Ja, na, die haben genug Strom und das ist ja unglaublich. Also da ist ja heller als in Dubai. Und es ist der Hauptsitz von Huawei und BYD. Und was interessant ist, was vielleicht unsere Zuschauer jetzt dann nicht noch wissen ist, Shenzhen hat in den 80er Jahren 30.000 Einwohner gehabt. Heute hat es 17 Millionen. Die haben sie innerhalb von 40 Jahren ver-500-facht. Das ist schon echt der Wahnsinn. Und das nächste Faktum ist ja noch viel spannender. Habe ich nicht gewusst, bis ich dorthin gekommen bin, weil dann liest man natürlich und schaut sich alles an. Shenzhen wurde dieses Wirtschaftswunder, was dort entstanden ist, hat man gesagt, das wird eine spezielle Region, da passiert das Wirtschaftswunder. Und ich weiß nicht, du bist, glaube ich, zu jung. Ich kann mich nur erinnern an ihn. Das wurde losgelöst von Deng Xiaoping. Der Deng Xiaoping hat in Wirklichkeit ja diese Öffnung Chinas, vielleicht nicht die Öffnung, aber diese Modernisierung Chinas sehr stark vorangetrieben. Und das Politbüro hinten, sofern Kritik überhaupt erlaubt war, hat er gesagt, naja, du denk, das passt jetzt nicht mit unseren Ideen, da Wirtschaft und kapitalistische Strukturen und Ideen, das passt nicht. Und er hat dann dazu die berühmte Antwort gegeben, es ist doch völlig wurscht, ob die Katz schwarz oder weiß ist, Hauptsache sie fängt Mäuse. Und das ist ein sehr schöner Spruch. Und Shenzhen, die fangen Mäuse dort. Und dann gehst du da in einen Handyshop von Huawei und dort steht dann das modernste Elektroauto um 50.000 Euro, was bei uns, wenn du bei Audi sowas kaufst oder bei BMW, 250.000 abdrucken musst. Ja. Also ich habe einen jungen Kollegen, der ist 22 Jahre alt und der kennt sich bei Autos besser aus und der ist gleich eingestiegen ins Auto und hat das also, wir haben ein Video gemacht und Huawei Auto und so. Also sogar mir hat das dann gefallen, das Elektroauto. Aber ich will nur sagen, du bist, wenn du jetzt in Dubai gelebt hast, 4 Jahre, bist du ein gewisses Maß an Modernität gewohnt und brauchst da fast. Ja, also das ist nett. Aber wenn du dann nach Shenzhen kommst, ist es noch einmal echt eine Nummer mehr. Und das ist wirklich hochinteressante Entwicklung. Aber man muss natürlich sagen, die Chinesen, ja, es beruht ja nicht nur auf dem Deng Xiaoping, sondern sie haben immer, das wissen wir, langfristige Denken statt Wahlperioden denken. Das ist einmal eine ganz wichtige Geschichte. Dann haben sie obwohl sie zuerst in die Exportwirtschaft investiert haben, haben sie immer einen gewissen Prozentsatz in die Infrastruktur. Und dann beim vorletzten 5-Jahres-Plan hat der Xi ja auch schon gesagt, ja, jetzt haben wir Exportwirtschaft, haben wir, ja, machen wir. Aber jetzt konzentrieren wir uns auf die Binnenwirtschaft auch. Und wenn bei uns in Europa einer vor 5 Jahren was sagt und das vielleicht sogar der politische Wille ist, kriegen wir in 6 Jahren gerade die Genehmigung für U-Bahn-Station zusammen, wenn überhaupt. In China läuft das ein bisschen anders, weil da ist in diesen 5 Jahren intern infrastrukturell ja so viel passiert und ich habe erst wenig, ich habe nur Südchina gesehen, also ein Promille von Südchina gesehen. Aber wenn man sich das anschaut, was sich dort abspielt und wie das geht und wie die auch in einer anderen Form flexibel sind wie die Golfstaaten. Die müssen sich anders bewegen natürlich, weil die haben dann doch den Ski an starken Mann, aber ein Politbüro, das ist ja auch nicht ohne natürlich. Und dann haben sie halt den Technologietransfer durch den Westen, weil wir ja geglaubt haben, wir haben die guten Ideen und lassen es in China produzieren. Und jetzt kommen wir drauf, ja, ohne Werkbank verarmen wir. Ja, und das haben die Chinesen, sind die Werkbank, wir sind die Kreditkarten. Ja, buchstäblich. Aber da ist ein schwerer Fehler passiert worden in Europa und die Chinesen haben das beinhart ausgenutzt und uns ein ordentliches Tor geschossen. Und dann, ja, Infrastruktur habe ich schon gesagt, Technologie, was war noch? Ja, Bildung, naturwissenschaftliche Bildung, das war auch, ich glaube, vor 11 Jahren im Fünfjahresplan drinnen, die naturwissenschaftliche Bildung. Und das merkst du halt dann relativ rasch, weil Naturwissenschaft ist gleich Technologie, so blöd das klingt. Naturwissenschaft ist nicht Mammutforschung, ja. Naturwissenschaft ist was anderes, ja, oder Dinosaurier, sondern so glauben wir, oder Maikäfer. Na, das, und da haben sie einen großen Schwerpunkt drauf gesetzt und da fangen sie jetzt an zu ernten, laut eigenen Kundgebungen oder laut eigenen Veröffentlichungen, sonst das hat sie massiv auszahlt, diese Bildungsoffensive in die Naturwissenschaften.
Da war einiges drin, was du gerade gesagt hast. Auch diese Tatsache, dass man wirklich auch versucht, oder das ist etwas, was ich sehr oft sage, dass ich sage, der geistig-intellektuellen Verarmung folgt dann irgendwann auch die materielle und wirtschaftliche Verarmung. Das ist das, was wir in Deutschland langsam aber sicher erleben. Und in Deutschland war es ja mal genau andersrum. Ja, also vor über 100 Jahren, vor 1914, war Deutschland führend in den zentralen Fächern, die eben wichtig sind. Und damit meine ich nicht irgendwelche dehnbaren Geschwätzwissenschaften, sondern harte Wissenschaften, wo man eben auf Naturgesetzmäßigkeiten etc., auf Technologie aufsetzt und nicht einfach irgendetwas irgendwie interpretiert, um Interventionen zu rechtfertigen, so wie das heute der Fall ist. Das ist ja das, was hier heute studiert wird. Und Deng Xiaoping, auch ein sehr, sehr interessanter Faktor, den du ansprichst, der eben die Westöffnung ermöglichte und auch Privateigentum wieder gestattete. Und auf der Basis war es eben möglich, dass China wieder reüssierte. Und natürlich auch die Tatsache, dass man ganz andere Köpfe dort. Also wenn du schon Zentralplanung machen willst, dann brauchst du auch kluge Köpfe. Ja? Und wenn du Zentralplanung machst wie in Deutschland und hast ja eben keine klugen Köpfe, ja, dann passiert Blödsinn. Ganz offensichtlich. Und die haben da wirklich sehr, sehr gut ausgebildete Leute. Das, gleichsam ist es natürlich ein autoritäres Regime. Das denke ich, das darf man nicht vergessen. Was bei mir natürlich auch hängen geblieben ist, ist der Satz, Shenzhen gegen Shenzhen ist Dubai altmodisch. Das ist auch ein Punkt, wo ich drüber nachdenke. Und interessant ist auch, dass die Deutschen das eigentlich so gar nicht wahrnehmen, ne? Dass sie sagen, ja, wir sind ja hier hochentwickelt, weil ich ein Handy in der Hand halte und weil es nach wie vor funktioniert, halbwegs zumindest. Sie merken aber natürlich, wenn du dich in die Bahn setzt, die kommt nicht mehr pünktlich und so weiter. Die Wohlstandsverluste sind allumfassend und ja, offenkundig einfach. Schlange stehen beim Arzt und so weiter, überall sozialistische Schlange stehen. Das wird also immer heftiger. Und die meisten Deutschen wissen gar nicht, was auf den restlichen, also die ich so kenne, mit denen ich mich so unterhalte, die kommen hier nicht groß raus und wissen nicht. Deswegen ist es ja schön, dass man sich mit dir mal darüber unterhalten kann. Ist Shenzhen denn das, und das ist eine Frage, die mich jetzt nochmal interessiert, ist das eine Sonderwirtschaftszone? Oder wie war es möglich? Auch der hohe Sparanteil der Chinesen übrigens ist wichtig zu erwähnen, ne? Also eine Nation kann sich natürlich auch nur reich sparen, indem man eben Kapitalgüter dann dadurch schaffen kann und so auch dann die Produktivität nach oben fährt und den Wohlstand. Das ist auch wichtig zu erwähnen, dass sie also eine massiv höhere Sparquote haben als die Deutschen beispielsweise, ne?
Ja, dort zahlt sie sich ja
Sonderwirtschaftszone.
auch so aus. Ja, Sonderwirtschaftszone, das ist jetzt ein Definitionsproblem, wo ich mit Bildungslücken geschlagen bin. Meiner Meinung nach ist es eine wirtschaftliche Schwerpunktszone, weil Sonderwirtschaftszone kann man zu Shenzhen wahrscheinlich auch sagen. Sonderverwaltungszone ist jetzt Hongkong. Da gibt es ja irrsinnig viele Definitionen, genau, und da müsste man halt wissenschaftlich arbeiten, wenn man bei so einem angesehenen Sender wie bei dir auftritt. Ja, da darf man nicht mit einer flapsigen steirischen Erklärung kommen, gell? Das kann man nicht machen. Aber Sonderwirtschaftszone ist es sicher, aber ich würde eher sagen, es ist eine wirtschaftliche Schwerpunktzone und zwar eine der ersten. Und die Chinesen haben so Hubs, ja. Und die Chinesen, und das ist jetzt das Interessante, wir haben ja noch immer das Und ich möchte nicht chauvinistisch sein, weil ich jetzt herumgekommen bin in der Welt und den Europäern erklären will, wie die Welt ist. Das kann man nicht machen. Aber man hat wirklich keine Ahnung, was auf uns zukommt. Weil das war ja noch nicht das Ende. Ja? Weil die Chinesen bewerten ihre Projekte nach strategischer Bedeutung. Die sind da beinhart und nach wirtschaftlicher Nützlichkeit. Während wir gendergerecht, klimagerecht, ausländergerecht und so diese Projekte bewerten. Ja? Und natürlich schmierst du da ab und der Spread zwischen China und Deutschland in der Modernität, der ist gerade erst aufgegangen. Wenn das jetzt nur 5 Jahre so weitergeht, das sind wir Neandertal gemessen an denen. Neandertal, was anderes kann man da nicht sagen. Weil der Spread beginnt jetzt, weil die fangen jetzt an zu ernten. Und du merkst es ja, sie werden jetzt immer selbstbewusster, immer ruhiger. Der Iran-Konflikt, ja, der war ja gegen die Chinesen, das braucht mir auch niemand erklären, ist eh klar. Also Venezuela, Iran, das ist ja alles gegen China, energiepolitisch. Weil die bleiben sehr gelassen, weil sie genau wissen, sie sind so weit vorn und das jedes Monat erhöht sie das. Ich kann ja nur ein Beispiel von Dubai nennen. Die haben jedes Quartal bei Neuanmeldungen von Kfz gewinnen die Chinesen 1% Marktanteil. Und das gibt ihnen ja auch eine gewisse Sicherheit und dieser Pragmatismus, den sie haben, das siehst du überall. Und die wirtschaftliche Nützlichkeit ist gegeben in jeder Bar und überall. Du siehst einfach dort, da wird nicht zaudert, da wird auch nicht irgendwie so auf Armseligkeitsniveau herum. Du hast meiner Meinung nach, das habe ich zumindest in Shenzhen gesehen, kapitalistische Ausfallsstrukturen, das siehst du bei den Restaurants. Das heißt, das ist ja gut für die gesamte Herde der Wirtschaft, um wieder im Kollektivismus zu sein, ist ja ganz gut, wenn der kranke Teil wegstirbt. Ja, was wir ja machen mit diesen Zombie-Firmen, liebe Grüße an Markus Kral, die Zombie-Firmen, die schleppen wir mit, ja, und die infizieren ja dann die gesamte Herde. Ja, das ist dort nicht. Ja, das ist zwar, sicher gibt es eine kommunistische Partei dort, aber die haben da ganz klare Strukturen, wie das auf natürliche Art und Weise Firmen sterben. Sogar in Amerika, das ja eigentlich der kapitalistische Staat Nummer 1 ist, haben wir ja in den letzten 2 Jahrzehnten ja diese kaputten Firmen, die Konkurse haben sie zurückgebildet bis 2008 und dann noch einmal in der zweiten Hälfte der 10er Jahre. Ja, da geht die Anzahl der Konkurse zurück, und weil sie alle gerettet wurden. Ne? Und das ist eben kein gutes Zeichen. Und diesen Fehler, also aus den Fehlern des Westens, haben die Chinesen ja gelernt, weil die schicken ja die Leute herum und die wissen natürlich, die wissen genau, welche Fehler wir gemacht haben und sie müssen diese nicht mehr machen. Das ist ja das Interessante für sie. Und da sind die sehr pragmatisch, eiskalt, exekutierend. Und das ist halt wirtschaftlich natürlich die Siegerstraße. Und man muss auch eines sagen, so mit diesen Arbeitslosigkeiten oder dieser Förderung von Arbeitslosigkeit, glaube ich, da bist du weder in Hongkong noch in Dubai noch in Abu Dhabi oder auch in Shenzhen oder in Shanghai. Das ist nicht gefragt. Ja? Also das sollen die Europäer machen, aber das machen sie da nicht. Und wichtig, Neuverschuldung, ja, sie haben viele Schulden, Infrastruktur. Aber sie haben, so wie es bei uns war, die Edelsozialisten der 70er Jahre, Bruno Kreisky, Olaf Palme, die haben die Infrastruktur, die haben so, es gibt keine guten Schulden, das wissen wir beide, aber es ist besser, infrastrukturell Schulden zu bauen, als für einen Sozialstaat.
Absolut. Gut, wenn, wie du sagst, wenn tatsächliche Ersparnis und vorher erzeugte Produktivität dagegen steht, dann ist das besser, als wenn Schulden basiert sind. Aber wenn die Schulden eben natürlich investiert werden gegen Aktivposten, die sich auch rechnen und dann wiederum Produktivität ermöglichen, dann hat das auch was für sich. Also von daher kann man das schon mitgehen, was du gesagt hast. Das ist auf jeden Fall besser, als wenn man Schulden schafft und konsumtiv alles verwurstet und den Menschen Geld aus ihrer ungewissen Zukunft stiehlt. Das ist das, was hier der Fall ist leider. Was machst du denn jetzt genau in China und was ist das, was du jetzt beschleunigt hast aufgrund der Notsituation in Dubai, wo du jetzt also die Rakete gezündet hast auf der Zeitachse?
Ja, die Rakete gezündet, ja. Mein Herz hängt noch immer ein bisschen in Dubai, muss man sagen, weil da regnet es ja mehr als in, also jetzt weiß ich, warum die Briten in Hongkong waren, weil da regnet es mehr als in London. jetzt zu dieser Jahreszeit. Also ich habe mir schon 5 Schirme gekauft, weil ich nehme ihn nie mit, aber du brauchst jeden Tag einen Schirm irgendwie.
Ja, vor allem darfst du nicht vergessen irgendwo, wenn du irgendwo bist.
Ja, ich vergesse nicht immer, ich kaufe mir nur billig, aber ja, es ist ein bisschen schwierig. Aber was machen wir hier? Es ist so, dass eine der stärksten Achsen im Gold- und Edelmetallbereich weltweit, das ist jetzt nicht mehr Zürich-London oder wie es jetzt war, Zürich-Shanghai, da fließt ja sehr viel ab und wir wissen, wo Produktivität vorherrscht, da fließt das Gold hin. Eine der stärksten Achsen jetzt ist eben Dubai-Hongkong. Das war aber schon voriges Jahr und vor 2 Jahren auch. Und für mich als Goldstandardmann ist das natürlich auch eine interessante Entwicklung, dass die Chinesen da, dass sie einspringen wollen, weil die BRICS-Staaten das nicht wirklich so schnell auf die Reihe bringen. Jetzt wollen sie da den Ölproduzenten quasi was anbieten und das ist dieser Oil-Backed Yuan mit Lagerstätten, Goldlagerstätten im Westen, wo derjenige, der das die Yuan-Einnahmen hat, die er bekommen hat für die Ölgeschäfte, kann er dann jederzeit zurücktauschen. So ist die Vision zumindest in Gold. Das ist gleich wie mit dem US-Dollar. Ja, nimm Yuan statt US-Dollar, aber bei uns kannst du in Gold und ohne Nixon 1971 Goldfenster schließen. Und dann natürlich, da weißt du natürlich genau, was los ist in der Goldwelt. Und dadurch gibt es jetzt eine Refokussierung und da haben die Probleme im Golfstaaten sicher dazu beigetragen, weil Hongkong hat geschwächelt seit 2019. Und warum 19? Weil da waren die Demonstrationen. Und da sind sehr viele Firmen abgefahren. Sehr viele Firmen sind aus Hongkong weg. Und vor allem Finanzindustrie und so. Und das ist jetzt seit 2 Monaten ist er da voll. Druck, ja. Also die Flüge von Dubai nach Hongkong, die kann ich da sagen, sind ausbucht, alle Klassen. Ja. Da kriegst du keinen Platz, weil du nicht früh genug an Bord bist. Ja. Also das ist interessant. Und jetzt haben wir halt zwei Hubs eben im Golf und dann hier. Und die tauschen regelmäßig aus. Und es ist ja auch so, dass ja Dubai ist der Brückenkopf zwischen Europa, Afrika und Asien. Ja. Und Hongkong liegt halt weiter drüben in Asien und jetzt kommt viel Gold, das halt irgendwo gefördert wird oder aus der Schweiz, geht über Dubai dorthin, über Händler, aber auch über große Institutionen oder nur über Logistiker. Aber auf jeden Fall, das ist, und da muss der Bachmann natürlich an der starken Achse mitwirken können. Und dann dürfen wir nicht vergessen, wir haben die Shanghai Gold Exchange, die mittlerweile ja der größte physische Goldhandelsplatz der Welt ist. Und genau im Gegensatz zu COMEX, wo 2, 3, 4, 5% aller Kontrakte physisch gesettelt werden, ist dort halt schon über 90% Settlement physisch. Und was noch interessant ist, ist eben ein Punkt, und der bringt mich auch ganz gerne hierher. Das ist die Entkoppelung vom LBMA. In Europa tust du fast schwer, ein Non-LBMA-Gold zu verkaufen. Wir wissen aber, dass die Menschheit gleich wie die Entdollarisierung, man will sich ent-LBMA-isieren, weil das ist ja nichts anderes wie Überwachungstool, die London Bullion Market Association. Das kannst du ja nicht mehr ernst nehmen. Ja. Kennt selbst persönlich einen Mitglied dort, der sagt, das ist verkommen zum Champagnerverein. Ja. Und nichts anderes. Aber nur damit halt die Amerikaner wissen, wie die Goldströme laufen. Ja. Und diese nicht Non-LBMA-Welt, die ist halt dann da. Ja. Und das interessiert mich nicht, weil ich gern ein nicht registriertes Gold habe, sondern mich interessiert, wie die Menschen das annehmen. Und das ist parallel zur Entdollarisierung. Und man umgeht den Sanktionismus. Übrigens, was wir jetzt gesehen, das ist nur ein Sideletter von mir. Jetzt wurde ja ein Staat enteignet, ich glaube, das waren die Bahamas, glaube ich. Na, der Iran wurde entsorgt. Die Bahamas haben es eingerichtet, wieder so eine Kryptogeschichte, aber der Iran wurde enteignet um ein paar Milliarden in Kryptos. Wenn ich aber jetzt statt dem Krypto, weil man immer sagt, das sind auch neue Staatsreserven und so, wenn ich statt dem Krypto aber physisches Gold habe in mein Land, da können die Amerikaner nichts einfrieren. Ja? Genauso wie die Russen, die wären auch besser beraten gewesen, 2022 Gold zu haben im eigenen Land als irgendwelche Staatsanleihen, ja, die sie sofort dort dran kann. Also dieses Umgehen des Sanktionismus, da gibt es jetzt mehrere Zentren der Welt. Dubai und Hongkong, und ich bin halt in beiden jetzt vertreten, weil eben der Sanktionismus mir selbst ja auch auf die Nerven gegangen ist, wenngleich ich ja nur Kollateralschäden hatte durch den Sanktionismus persönlich, und wir alle haben ja diese Kollateralschäden, aber es muss einmal aufhören, und vor allem, wenn eine niedergehende Großmacht, die eh nichts mehr zu plaudern hat, wirtschaftspolitisch auf der Welt, den großen Sanktionierer da spielt. Das ist lächerlich, und das geht jetzt, glaube ich, relativ flott. Und ein Teil davon ist eben Umgehungssanktionismus über Gold, und dadurch bilden sich diese Goldzentren. Und das ist jetzt ganz kurz oder doch eher länger erklärt, warum ich mich zwischen Dubai und Hongkong jetzt pendelnd bewegen werde und hin und wieder auch eben nach Europa komme.
Ja, das ist ja auch wunderbar zu hören, dass eben der Wettbewerb dort auch kommt. Stichwort LBNN, wie du es gerade sagtest, das war ja ein Monopol letztlich. Und das ist ja nichts, was auch kein Monopol, was so entstanden ist oder was ja im Grunde auch wiederum von oben diktiert wurde. Wobei auch oben und unten, so sollten wir eigentlich auch nicht sprechen, weil so machen wir uns kleiner, als wir sind. Das sind also künstlich toxische Autoritäten, die da geschaffen werden, einfach in die Welt gepflanzt werden und den Menschen vorgesetzt werden. Und wenn das jetzt aufgebohrt wird durch mehr Wettbewerb, dann ist das natürlich voll in meinem Sinne und wunderbar, dass du da auch vor Ort bist und uns immer berichten kannst. Was man natürlich auch nochmal sagen sollte, es gibt ja auch noch die Bachheimer Clubs in Deutschland und Österreich. Die bekommen dich aber immer nochmal zu Gesicht ab und zu oder wirst du zugeschaltet oder kommst du nochmal nach Deutschland in
Nein,
naher Zukunft?
ich komm schon, ja. Ich Bachheimer Club Kärnten, das wird eine große dreitägige Veranstaltung, glaube ich. Da bin ich dabei. Wenn ich eingeladen werde, komme ich ja auch gerne. Ich war jetzt einmal in München oder in Wien, war ja auch, und Nürnberg. Also ein paar Clubs sind relativ aktiv. Und dann gibt es ein paar Clubs, aber die tragen nur den Namen, weil sie sich über mich verbunden haben oder über meine Webseite. Aber die wollen mich ja gar nicht sehen. Die sagen, das brauchen wir eh nicht. Nein. Übertrieben gesagt, ja. Aber es ist schön, wenn du weißt, dass du was in Gang gesetzt hast, auch wenn viele sterben. Das ist wie in Wirtschaft, ja. Ein paar, die nicht lebensfähig sind, müssen halt sterben, ja. Diese Clubs gehen dann wieder ein, weil sie nicht aktiv sind oder so weiter. Aber es ist irrsinnig schön, wenn du weißt, dass 3 von 4 Werktagen irgendwo ein Bachheimer, im Namen Bachheimers sie die Leute treffen. Das hat aber nichts mit der Verehrung von Bachheimer Thomas zu tun oder von Bachheimer.com. Nein, das ist ein reines Verbindungstool, und dort treffen sich freie Geister, freie Seelen, und die sollen miteinander diskutieren. Und vor allem für mich ist wichtig, jeder, der einen großen Verwandtschaftsbereich hat und Weihnachten gefeiert hat, weiß, es ist nicht immer der Verwandte, mit dem du gerne in einer Krisenzeiten leben möchtest. Ja? Und, aber wenn sich Gleichgesinnte sehr gut kennen, ja, die treffen sich dann, kann man ja sagen, auch bei Covid oder so, und helfen sich gegenseitig mit entweder mit Rat oder auch Tat oder auch Materialien aus. Und es soll ja zur gegenseitigen Befruchtung sein. Und es freut mich dann doch, dass es einige gibt. Covid hat schon dazu beigetragen, dass einige vom Feld geräumt wurden, einige Bachheimer Gruppen, aber kann man nichts machen. Aber heuer werde ich wieder aktiver. Im Sommer bin ich zweimal in Europa, und dann werde ich schon den einen oder anderen besuchen, sollte eingeladen werden.
Ja, vielleicht fühlt sich der ein oder andere ja ermutigt und motiviert, dich einzuladen. Ich finde das wunderbar. Ich meine, es geht ja auch, die Kernbotschaft ist ja nicht, dass man nach einem neuen oder anderen Erlöser ruft, sondern die Kernbotschaft ist ja das eigene Denken, das eigene Tun und Handeln, das dem Denken natürlich dann, das Denken geht dem voraus. Und insofern ist es ja wichtig, wenn man sich da mit Gleichgesinnten trifft und wenn man im Sinne des Wertes der besseren Ideen dort unterwegs ist und dass du da einen tollen Anstoß und Dienst geleistet hast, das sollte man natürlich würdigen aus meiner Sicht. Ich finde das großartig und wir wissen ja, durch Netzwerkeffekte entsteht potenzielles Wachstum und das ist etwas, was wir noch besser machen können als freiheitliche Szene, um es mal so zu sagen. Ich habe das auch gesehen, als wir hier diese Kampagne gemacht haben. Stopp die grauen Herren der EZB. Da habe ich gesehen, wie kooperationsfreudig die freiheitliche Szene ist. Nicht. Ja? Und das hat mich sehr erschrocken. Und das hängt aber auch damit zusammen, dass dieses Land dort steht, wo es steht, weil man eben es nicht geschafft hat, in die Breite zu kommen, weil man in seiner akademischen Bubble stecken geblieben ist, sich immer gegenseitig auf die Schultern geklopft hat und gesagt hat, was man da wieder für einen tollen Vortrag gehalten hat. Aber man ist nicht in die Breite gekommen und man ist leider auch nicht willens zu kooperieren, wenn das Logo ein anderes ist. Das ist also eine Erfahrung, die ich gemacht habe. Mir ist das völlig Wurst. Mir geht es nicht um mich und auch bei dir jetzt, auch wenn der Bachheimer Clubs draufsteht. Jeder von uns hat ein Ego, das ist keine Frage, aber ich glaube, dass das viel mehr Genugtuung für dich es ist, dass sie auch ohne dich klarkommen und dass sie eben nicht einen Erlöser anbeten, sondern im Grunde sich selbst, ja, dass sie eben, dass der Schlüssel zu Wachstum ist eben das Individuum und man selbst, dass man bei sich anfängt und dann nach außen arbeitet und da auch als leuchtendes Beispiel vorangeht. Und deswegen ist das klasse, dass du das da so machst. Wie gesagt, ich habe mich jetzt mal kurz darüber aufgeregt, dass diese Netzwerk- und diese Kooperationsfreudigkeit leider nur bei einigen wenigen gegeben ist. Und das hoffe ich, dass sich das irgendwann ändert. Vielleicht einfach aus der Not heraus auch, die ja immer größer wird.
Man muss ja auch sagen, dass ja die Gedankenwelt der Nicht-Individualisten oder der Linken ja quasi ja sich leichter tut, sich zu verbinden, connecten, kollektiv. Es ist ja bei uns ein strukturelles Problem, dass man, gibt Eifersucht zwischen mehreren Clubs oder was auch immer, Strukturen. Aber es ist ja ein Problem, dass sich verbinden, wenn, wie eingangs schon erwähnt, das Kollektivistische ist ja nicht in unserer Welt so drinnen. Dadurch muss man die auch möglichst frei, möglichst regellos lassen, diese Clubs. Und mir ist es völlig egal, was sie machen. Hauptsache, sie sind nicht klimapeinlich und irgendwie gendergerecht oder wie auch immer. Und sind keine Linksaktivisten. Aber alles andere ist ja sonst egal. Aber es ist halt in der Gedankenwelt sehr schwierig. Das muss man auch verstehen. Ja? Wir sind halt anders denkend als die, die sich gern verbinden, weil sie glauben, selber allein sind sie nichts wert.
Das ist schon klar. Der Punkt ist ja nur, dass ich kenne auch einige Beispiele, wo das sehr, sehr gut funktioniert mit der Kooperation, aber bei einigen eben nicht. Und das liegt natürlich oder ist der Tatsache geschuldet, dass Individualisten eben schlechter sind zu kooperieren oder im Kollektiv zu arbeiten. Gleichsam geht es auch da um Arbeitsteilung, ja. Und dass es eben einige Institutionen gibt, die irgendwo die intellektuelle Speerspitze darstellen und dann welche in die Breite gehen. Und da sollte man tunlichst zusammenarbeiten. Roland Bader war jemand, der das wunderbar hingekriegt hat. Der war dann in diesen intellektuellen Kreisen, war er dann als Vulgärökonom verschrien. Also eine absolute Katastrophe, sowas. Ja, und was du gerade gesagt hast, ist natürlich auch so, also ein Ausfluss der geistigen Verarmung, dieser postmoderne Sprachfehler mit dem Sternchen und so. Das sind ja wirklich irre Dinge. Gut, haben wir irgendetwas vergessen, was dir noch auf dem Herzen liegt, was du noch loswerden möchtest oder irgendeine Botschaft, irgendetwas, das und wenn es nur ist, dass die Menschen so ein bisschen über ihren Tellerrand schauen sollten?
Die Botschaft ist, lasst euch nicht irritieren von den Arbeitsmarktdaten in den Vereinigten Staaten, weil wir haben ja trotzdem gute Nachrichten erhalten und die Börsen sind gefallen, weil ja die Federal Reserve gedanklich die Wall Street übernommen hat und keiner an der Wall Street sich freut, dass es einmal wirkliche gute, wenn man es glaubt, diese Daten, Wirtschaftsdaten gibt, sondern dass sich die Leute fürchten, dass die Zinsen hoch bleiben. Das ist so peinlich irgendwie für die Wall Street. Also ich finde keine Worte. Und das Gleiche ist mit dem Gold. Das Gold wurde hinuntergeprügelt, weil es im Zinsen bleiben könnten, oben bleiben könnten oder steigen könnten. Aber da, liebe Menschen in New York, die ja da die Trend setzt, ihr seid ein bisschen voll Honks. Warum? Weil unser Problem sind nämlich die 37 Billionen Schulden in Amerika. Und wenn jetzt die Zinsen hoch bleiben, ja, dann wird ja das nicht zurückbezahlt werden können. Und dann habe ich wieder das Glaubwürdigkeitsproblem, das Strukturproblem. Und das ist positiv für Gold. Ihr habt es noch immer nicht verstanden. Und in ein paar Monaten wird es wieder Tätschen kriegen, weil die Goldpreise und die Silberpreise weiter steigen werden. Aber ihr Honks habt es müssen da an Zinnober veranstalten am Wochenende. Das war ja wirklich peinlich für jeden, der sich irgendwie einmal Börsianer oder Börsenhändler nennt.
Das war ein schönes Schlusswort. Dem möchte ich anfügen, dass man natürlich auch die zentralen Geldplanstellen, die es so gibt, die einen Zins so in die Welt pflanzen und irgendwie herbeimodellieren, dass das also mit der Realität nicht in Einklang zu bringen ist. dass man eben eine Sparneigung und auch eine Nachfrage nicht antizipieren kann, sondern dass es da eher darum geht, Umverteilungseffekte in Gang zu setzen. Das ist es, und mit marktwirtschaftlich-freiheitlichen Strukturen ist natürlich eine Zentralbank, die Existenz einer Zentralbank nicht in Einklang zu bringen, und das sollten wir viel, viel öfter und viel mutiger wiederholen und in die Öffentlichkeit bringen, auch wenn das aktuell vielleicht noch nicht ganz so opportun ist, aber aus meiner Sicht wird es immer opportuner, weil es klarer wird, dass es hier um Umverteilung geht, und die Umverteilung geht eben von den Menschen, von der breiten Masse zu denen, die eh schon viel haben, aber irgendwann verstehen es vielleicht diejenigen, die da zu Ader gelassen werden. In diesem Sinne bedanke ich mich bei Thomas Bachheimer, schöne Grüße nach Hongkong, viel Spaß dann bald wieder in Dubai, und hoffentlich sehen wir uns dann alsbald wieder. Ich danke für deine Zeit und für deine Arbeit im Allgemeinen. Bitte dieses Video teilen mit Freunden und Bekannten, unsere Kanäle abonnieren, auch mal bei bachheimer.com vorbeischauen und bei deinem YouTube-Kanal. Auf bald und bis zum nächsten Mal.
Tausend Dank für die Einladung. Pfiat euch aus Hongkong.